Stückig, stets planmäßig, möglichst sauber, immer mit der vorgesehenen Menge, durchgehend freudig, gerne neugierig, besonders gesund und nachhaltig ernährt werden. Ich denke, da stimmen Sie alle mit mir überein. Das ist so das, was wir uns vorstellen. Aber gesund, umweltbewusst und genussvoll essende Kinder fallen nicht einfach so von den Bäumen. Denn Kinder haben Bedürfnisse. Kinder wollen in Beziehung, mit Begleitung, mit Selbstvertrauen, mit Verlässlichkeit, mit Kontinuität und mit Aufmerksamkeit essen und essen lernen. Wie ist also die Situation? Wir haben auf der einen Seite das Sollen, auf der anderen Seite das Wollen. Und es ist ganz klar zu sehen, dass die beiden sich ein Stück weit die Schulter zeigen. Aber dennoch gibt es so aus dem Augenwinkel heraus sicherlich doch auch eine Art Kontaktaufnahme. Und am Tisch sitzen sich das Sollen und das Wollen gegenüber. Und nicht selten behindert das Sollen die Wahrnehmung des Wollens. Vor lauter, ja, aber das Kind muss doch die und die Menge von dem Essen und diesem und jenem, dass eben gar nicht mehr geschaut wird, was eigentlich das Bedürfnis des Kindes ist, nämlich Essen und Essen lernen. Damit Wollen und Sollen sich annähern, im Sinne von Anfang an, selbstbestimmt, vollwertig und genussvoll essen und essen lernen, braucht es das Wissen über die Entwicklung des kindlichen Essverhaltens und die Bedeutung der Einflussgrößen. Das kindliche, intuitive Essverhalten wird durch unterschiedliche Einflussgrößen eben bestimmt. Das heißt einmal durch die Biologie und die Physiologie, die Geschmacksprägung, die Kultur, die Evolution und Genetik, die Entwicklungsaufgaben und Beziehungen, Erfahrungen sowie Erziehung. Beginne ich als allererstes mit den Phasen der Essentwicklung und zwar mit der Biologie und der Physiologie. Sie sehen hier ein Schaubild, wo wir sehen, okay, da sind zwei, die haben sich zusammengetan und ein Kind entsteht. Und da sieht man einmal das Kind im ersten Lebenshalbjahr, das Kind im zweiten Lebenshalbjahr, das Kindergartenkind, das Schulkind, der Erwachsene. Und dann irgendwann auch der Senior. Wenn wir hier sehen und schauen einmal da drauf, auf das, was gegessen wird im Laufe eben des Lebens, dann gehen wir von einzelnen Bausteinen ganz langsam über Milch hin zu einem breiten internationalen Angebot, was vor allen Dingen unterschiedliche Temperaturen, Konsistenzen, auch Schärfen oder auch Süßen haben. Also wir gehen von einem Grundgeschmack über Geschmackskompositionen ganz langsam hin zu Erfahrungsessen mit Esserfahrung. Gucken wir, wie gegessen wird. Das heißt hier am Anfang parenteral passiv, also unter Umgehung des Magen-Darm-Trakts, einfach über die Nabelschnur. Dann haben wir hier ein aktives reflektorisches Saugen, und zwar liegend, hin zu einem aktiven Essen mit Händen, mit Besteck und das sitzend. Also wir gehen von hundertprozentiger Abhängigkeit über Mitbestimmung und Selbstbestimmung zur Unabhängigkeit hin zur Selbstorganisation, also vom genährt werden hin zum sich ernähren. Schauen wir, wann gegessen wird. Also von rund um die Uhr über 16 Mal in 24 Stunden hin zu 4 bis 5 Mal in 12 Stunden am Tag und 12 Stunden in der Nacht ohne Essen. Also von ohne Hunger über direkte Bedürfnisbefriedigung zu Bedürfnisaufschub kennenlernen, zu Bedürfnisausschub eben auch ausüben. Gucken wir, wo gegessen wird. In einem geschlossenen Esszimmer über langsam 2 bis 3 offene Esszimmer und auch feste Esszimmer, die sind hier in der Mitte dargestellt, hin zu vielen offenen und festen Esszimmern. Also von 100%iger Vertrautheit hin zu der Selbstorientierung, Einlassen und Leben mit Vereinbarungen und Veränderungen. Gucken wir zum Schluss nach, warum gegessen wird. Also hier haben wir einen reinen Körperaufbau über Befriedigung des Saugreflex und Körperkontakt hin zu Motiven wie Ethik, Sport, Umwelt, Gesundheit. Also wir gehen von einem intuitiven zu einem kognitiven Essverhalten, gesteuert am Anfang über innere Reize und mehr über äußere Reize. Das heißt also, wir können gar nicht sagen, okay, wir kommen auf die Welt, da ist einmal Essen und dann ist es das, sondern das ist ein lebenslanger Prozess, der sich über viele, viele Dinge immer wieder verändert, also in Bewegung ist. Das kindliche, intuitive Essverhalten wird bestimmt über die Geschmacksentwicklung, die Geschmacksprägung und eben die Kultur. Ich habe Ihnen hier einen Zeitstrahl aufgezeichnet und da sehen Sie einmal eben die Geschmacksentwicklung dargestellt. Und zwar beginnt der schon ganz früh und zwar in der 8. Schwangerschaftswoche. In der 8. Schwangerschaftswoche hat der Fötus, also das ungeborene Kind, schon erste klitzekleine eben Geschmackszellen im Mundraum und kann über das Fruchtwasser schon die Familienküche schmecken, und zwar süß, sauer und bitter. In der 15. Schwangerschaftswoche sprechen wir nicht nur von kleinen Zellen, sondern schon von richtig kleinen Knospen. Und diese sind mit dem zentralen Nervensystem dann auch schon verbunden, sodass dann jetzt auch schon Prägung stattfindet. Und das Kind schmeckt die Familienküche über das Fruchtwasser und schmeckt süß, sauer und bitter. Dann kommt das Kind auf die Welt und hat 10.000 Geschmacksknospen eben im Mundraum, ist ein absoluter Geschmackskünstler. Keiner von uns kann so gut schmecken wie ein Kind, wenn es auf die Welt kommt. Also wir Erwachsenen haben eher dann irgendwann nur noch 5.000 eben Geschmacksknospen. Das heißt eben, unsere Sinne degenerieren ganz langsam mit der Zeit. Dann bekommt das Kind Milch, im besten Fall bekommt es Muttermilch und Muttermilch nimmt 1:1 den Geschmack der Familienküche an. Dann kommt irgendwann die Beikost und mit der Beikosteinführung auch eine neue Grundgeschmacksrichtung, die geschmeckt werden kann. Und zwar ist das salzig. Das ist ungefähr zwischen dem 4. und 6. Lebensmonat. Und dann um den 8. Monat herum, wenn dann auch so ganz langsam möglicherweise eben auch die Einführung der modifizierten Familienküche eingeführt wird, dann kommt eben die 5. und letzte Grundgeschmacksrichtung hinzu. Und das ist Umami. Umami ist so fleischig, fettig, eiweißreich. Das ist eigentlich so dieser Geschmack. Das heißt also, ungefähr mit einem Dreivierteljahr ist das Kind in der Lage, die 5 Grundgeschmacksrichtungen sehr, sehr gut eben schmecken zu können. Aber es gibt natürlich deutlich viel mehr noch an Geschmacksrichtungen. Und da wissen wir, dass mit 3 Jahren die Entwicklung der Geschmacksknospen, also in seinen Nuancen, ausgebildet ist. Aber die Prägung des Geschmacksgedächtnisses, also der Prozess des Schmeckens, der geht ein Leben lang. Ein Leben lang lerne ich etwas Neues dazu, vielleicht liebe ich es, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber gibt es auch etwas, was ich früher gerne gemocht habe, was ich heute nicht mehr gerne esse und auch umgekehrt. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Bewegung drin. Und das ist mir ganz wichtig, dass Sie das auch mitnehmen für die Begleitung der Kinder, dass Sie wissen, dass wenn ein Kind heute sagt, mit dem Spinat, nö, ich glaube nicht, dass wir beide heute in Kontakt kommen, dann hat der Spinat dennoch im Leben dieses Kindes eine Chance. Das ist nicht vorbei. Das wird ganz oft so gedacht, aber da geht es mir darum, wirklich eben hier eine Offenheit, eine offene Haltung dem Kind eben wirklich gegenüber zu zeigen, dass da Entwicklung wirklich möglich ist. Was hat das mit der Kultur zu tun? Sehr viel. Nämlich, dass eben die Kinder auch von früh an geschmacklicher kulturell geprägt werden. Das bedeutet, dass wenn ein Kind zu Ihnen in die Einrichtung kommt, sagen wir mal mit einem Jahr, hat es schon gute anderthalb Jahre Geschmacksprägung hinter sich. Also ist, was das Essen angeht, kein unbeschriebenes Blatt. Und da ist es so, dass es eigentlich mehr als verständlich ist, dass eben das eine Essen, was in der Einrichtung angeboten wird, nicht unbedingt für jedes Kind gleich eben auch richtig sich anfühlt oder auch richtig sich erstmal vor allen Dingen anriecht. Ja, weil darüber gehen die Kinder erstmal hin, über den Riechkontakt, ob das Ganze eben wirklich auch für sie in Ordnung ist. Also hier ist entscheidend, wirklich auch nochmal zu gucken, dass eben wir viele Nationen haben, aber vor allen Dingen eben auch nicht nur Nationen, auch die österreichischen Familien, die deutschen Familien, auch die kochen alle anders und so sind die Kinder unterschiedlich geprägt. Das kindliche intuitive Essverhalten wird auch bestimmt durch die biologischen Sicherheits- und Schutzprogramme, durch Evolution, Genetik und die Entwicklungsaufgaben. Die biologischen Sicherheits- und Schutzprogramme, das sind Programme, die sind fest verankert in jeder unserer Zelle und die hatten zu Zeiten, wo wir so als Jäger und Sammler unterwegs waren, ihre absolute Berechtigung. Die haben dafür gesorgt, dass wir wirklich als Menschheit überlebt haben. Aber heute im Jahre 2022 brauchen wir sie nicht mehr, denn wir haben sichere Nahrung und wir haben vor allen Dingen verfügbare Nahrung. Ja, das heißt also, die sind gar nicht mehr notwendig und es ist sogar so, sie widersprechen einem gesundheitsförderlichen Essverhalten. Und von daher ist es wichtig, dass wir uns die anschauen. Da gibt es ein Programm und das sagt, ich lebe Süßes. Denn alles, was süß ist, ist nährstoffreich und nicht giftig. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir als Menschheit überlebt haben. Ich lehne Saures und Bitteres ab, denn alles, was sauer und bitter ist, ist nährstoffarm und möglicherweise giftig. Ich liebe Salziges. Unser Organismus braucht klitzekleine Mengen an Salz, um gut zu funktionieren. Und früher gab es so gut wie kein frei verfügbares Salz. Und da war es richtig gut, dass wir eben wirklich so gepolt waren, quasi, dass wir uns Salz gesucht haben. Ich brauche konzentrierte Energie. Also ich bin immer auf der Suche nach Lebensmitteln, die ein klitzekleines Volumen haben, aber richtig ordentlich viel Energie. Denn früher, da wusste man nicht, wann gibt es eigentlich das nächste Mal was zu essen. Morgen, übermorgen, in einer Woche, in zwei Wochen, keine Ahnung. Und da war es richtig gut, wenn man eben hier hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich suche mir Lebensmittel, die nicht unnötig meinen Magen füllen mit irgendwelchen Ballaststoffen, sondern ich suche mir Lebensmittel, die mir wirklich dauerhaft eben oder langanhaltend Energie bringen. Wenn ich jetzt hingehe und diese vier Programme einmal zusammenfasse, dann sind wir evolutionsbiologisch so eben wirklich gepolt, dass wir immer auf der Suche sind nach Lebensmitteln, die sind entweder süß oder salzig, auf keinen Fall sauer bzw. bitter und die haben konzentrierte Energie. Da passt so ein Brokkoliröschen nicht rein in so ein Programm. Was aber richtig gut reinpasst, sind zum Beispiel Spaghetti Bolognese oder Pfannkuchen oder Milchreis oder Eintöpfe. Ja, das ist sowas, was eben wirklich eine klare Information gibt. Das bedeutet, dass der kritische Blick der Kinder auf das Gemüse kein Affront gegen die Erwachsenen ist, sondern nichts anderes als eine Überlebensstrategie. Ja, dass das heute absolut wichtig ist, dass Kinder Gemüse essen, weil wir rund um die Uhr Essen verfügbar haben. Wir haben auch sicheres eben Essen. Und man muss auch dazu sagen, dass unser Gemüse gar nicht mehr so bitter ist, wie es vor Jahrhunderten eben auch gewesen ist. Ja, das ist ganz, ganz klar. Aber das bedeutet für die Umsetzung, dass wir eben wirklich den Kindern das Gemüse auch wirklich immer mit Energie anbieten. Ja, also so ein gedämpfter Brokkoli oder Spinat, das gibt die falsche Information. Da gehen wir gleich weg. Ist das aber eben wirklich jetzt mit Energie verbunden, dann ist das für sie eher möglich, eben da Mut zu schöpfen und da dran zu gehen. Süß ist doppelt und dreifach positiv belegt. Und zwar nicht nur über die Genetik, sondern eben auch über die Kultur und über Erfahrungen. Kinder machen allerbeste Erfahrung monatelang in allerengster Lebensbeziehung mit allersüßester Milch und werden dabei groß und rund. Wie kann da süß schlecht sein? Und wenn wir dann auf unser kulturelles Geschehen einmal schauen, da sehen wir immer wieder, dass dann, wenn es uns eigentlich schon so richtig gut geht, ja, dass wir immer das nochmal mit was Süßem unterstützen. Das machen wir an Weihnachten, an Ostern, das machen wir am Geburtstag, aber auch im Sommer gehen wir hin und sagen, Mensch, heute ist das Wetter so schön, ja, lass uns lieber heute nochmal ein Eis essen, wer weiß, wie das Wetter morgen ist. Ja, also auch hier der Blick oder die Vorliebe für Süßes bei den Kindern, auch das ist jetzt nicht eine kindliche Eigenheit gegen die Erwachsenen, sondern das ist durch viele Dinge eben auch fest verankert. Die Frage ist nur, muss süß die präferierte Geschmacksrichtung bleiben? Oder können wir durch unsere Begleitung da durchaus eben auch etwas verändern? Und das ist sicherlich der Fall. Ja, das wäre dann so das Thema der Gewohnheiten und des Angebotes. Gucken wir gleich nochmal genau hin. Diese biologischen Sicherheits- und Schutzprogramme treffen dann eben im Laufe der Zeit eben auf die Entwicklungsaufgaben. Und das möchte ich gerne einmal eben Ihnen jetzt hier vorstellen. Es gibt eine Entwicklungsaufgabe bei den Kindern und die besagt, bis dass ich so ungefähr 2 Jahre alt bin, bin ich immer bei vielen Dingen vorsichtig. Am allerliebsten verlasse ich mich auf meine Eltern. Weil mit meinen Eltern bin ich so richtig in Beziehung. Wir sind total dicke, wir haben uns richtig lieb. Und das, was meine Eltern machen, das ist eigentlich in der Regel gut für mich. Und so machen die Kinder das auch beim Essen. Sie sind selbst nicht in der Lage, die Lebensmittel nach Überlebenswert und Sicherheit zu prüfen. Und deswegen gehen sie hin und sagen, okay, ich esse das, was meine Eltern essen, und zwar am allerliebsten von deren Teller und noch lieber, wenn ich bei denen auf dem Schoß sitzen kann. Also in Beziehung, weil dann weiß ich, okay, das ist sicheres Essen. Und nicht selten ist es sogar so, dass sie das überprüfen. Sie nehmen ein bisschen von dem Essen und bieten das ihrer Beziehungsperson, also den Eltern, an. Ja, so ein bisschen nach dem Motto, wenn du das jetzt isst, dann weiß ich, dann ist dieses Essen möglicherweise auch wirklich essbar. Viele Erwachsene, viele Eltern gehen hin und sagen, nein, Schätzelein, ja, nicht ich soll das essen. Du sollst das essen. Guck mal da, du hast auf deinem Teller auch noch dein Essen. Das ist genau das Gleiche. Da gehen die Kinder hin, lassen das fallen und sagen, okay, wenn du das nicht isst, dann lasse ich das auch lieber sein. Also hier wäre es ganz wichtig, dieses anzunehmen. Und das wird Ihnen in den Einrichtungen auch passieren. Das heißt, wenn da ein Kind wirklich eine Beziehung zu Ihnen aufgebaut hat und es ist auch noch jünger, dass das Kind versucht, eben wirklich das zu überprüfen. Ab dem zweiten Geburtstag, im Zuge der Entwicklungsaufgabe Autonomie und eben auch der Selbstbestimmung, gehen die Kinder hin und sagen, ich verlasse mich jetzt nicht mehr auf euch. Ich bin groß, ich bin ja jetzt schließlich 2 Jahre alt. Das heißt, ich kann das alleine machen. Ich selber bestimme, ob die Lebensmittel einen Überlebenswert und eine Sicherheit haben oder ob sie das nicht haben. Und wie sie so sind, die Kinder. Sie sind sich an einem Tag total sicher, dass man Brokkoli essen kann. Und am nächsten Tag gehen sie hin und sind sich nicht sicher und essen den Brokkoli nicht. Dann essen sie ihn 3 Wochen nicht, um ihn 1 Woche zu essen, um ihn wieder 2 Monate nicht zu essen. Und das ist ein absolut normales kindliches Verhalten. Und das ist ein Verhalten, was Sie auch alle aus anderen Bereichen kennen. Sie kennen alle dieses Thema, dass ein Kind morgens ja einmal total freudig zu Ihnen in die Einrichtung kommt, ja, sich von seinen Eltern verabschiedet und sagt, ich bin jetzt hier und alles ist gut. Und Tag später genau die gleiche Situation, das Kind, ich möchte gerne eigentlich wieder mit meinen Eltern zurück. Das ist heute hier nicht mein sicherer Ort. Oder mal klettern sie rauf die Leiter zur Rutsche und rutschen runter und alles ist gut. Und einen Tag später stehen sie unten an der Leiter und es fehlt ihnen der Mut, darauf zu klettern. Also ein ganz, ganz normales eben Verhalten. Das heißt, ich habe noch nicht ausreichend Selbstvertrauen, um dann eben anderen Dingen, ob Bewegung oder eben jetzt das Essen, auch zu vertrauen. Und hier ist eine Sache in der Begleitung ganz, ganz wichtig. Und das ist eben, dass wenn Sie mitbekommen, aha, okay, heute isst das Kind den Brokkoli nicht, gestern hat es den aber gegessen, dass Sie diese Situation unbewertet da stehen lassen. Also, dass sie eben nicht hingehen und sagen, ja, aber gestern hast du doch den Brokkoli so schön gegessen. Damit bringen sie das Kind in die Situation, mir gelingt heute etwas nicht. Und das weiß das Kind selber. Das Kind möchte ja noch kooperieren. Es ist noch absolut in dem Kooperationswillen und weiß selber, dass es eben gerade etwas nicht gelingt. Und wenn Sie das unterstützen, macht das das Kind nicht stark, sondern es schwächt das Kind. Und von daher wäre es ganz wichtig, da ganz unbewertet eben dran zu gehen. In diesem Alter helfen Sie ganz, ganz vielen Kindern, dass Sie eben Komponentenessen anbieten. Also, dass Sie nicht die Dinge durcheinander anbieten, weil dann können die Kinder nicht so gut beurteilen, ob das Essen sicher ist und einen Überlebenswert hat. Also ich mache mal so ein Beispiel, es gibt einen Nudelauflauf und in dem Nudelauflauf sind Erbsen, Möhren und Mais drin und die Nudeln. Dann gehen viele Kinder hin und sortieren erstmal Nudel zu Nudel, Erbse zu Erbse, Mais zu Mais, Möhre zu Möhre, um dann alles einzeln zu überprüfen. Ja, auch gemischte Salate zum Beispiel, ja, die sind nicht hilfreich. Also da ist es immer schöner, es einzeln anzubieten. Und Sie kennen alle sicherlich die Situation, die Kinder, die erst die Nudeln essen, um hinterher die Soße zu essen oder gerne die Soße in einem Extraschälchen haben. Gibt es übrigens auch bei Erwachsenen mit dem Salat. Die möchten den Salat nicht auf ihrem Teller haben, sondern der Salat muss in einem Extraschälchen sein. Ja, also, dass sich das eben nicht miteinander eben vermischt. Das ist etwas, was sehr, sehr hilfreich ist. Auch Brot und Käse wird getrennt gegessen. Ja, gemeinsam bin ich mir nicht sicher. Einzeln ist es für mich absolut vertraut und gut. Bis dass die Kinder ungefähr 6, 7 Jahre alt sind, dauert dieses Thema eben, ich bin mir selbst noch nicht ganz sicher. dann werden sie offener, weil sie mit 6, 7 Jahren eben Transferleistungen eben vollziehen können. Also sie sind in der Lage, von einer Situation auf eine andere Situation zu schließen. Und das hilft ihnen dann auch schon mal eben an so einen Nudellauflauf dran zu gehen und zu sagen, okay, gut, eigentlich mag ich Nudeln, eigentlich mag ich Erbsen, eigentlich mag ich Mais, eigentlich habe ich auch die Erfahrung, dass Möhren für mich okay ist. Ich versuche das jetzt mal zusammen. Das ist aber etwas, was unter 6, 7 Jahren rein neurophysiologisch überhaupt noch gar nicht möglich ist. Ja, also von daher ist es ganz wichtig, dass man da eben die Kinder ihren eigenen Weg gehen lässt und ihnen vielleicht so ein bisschen Brücken baut, um das eben zu ermöglichen. Ich habe Angst vor Unbekanntem. Das ist ein biologisches Programm, was auf eine Entwicklungsaufgabe auch trifft. Also Angst vor Unbekannten schützt die Kinder davor, dass sie sich möglicherweise mit etwas, was sie in den Mund stecken, vergiften könnten. Das war damals sehr, sehr wichtig. Ja, ist auch heute nicht ganz unwichtig, aber damals war das sehr, sehr wichtig. Jetzt ist es aber so, dass die Kinder ja auch mehr und mehr mit anderen essen, ja, mit anderen Kindern essen, in anderen Familien, Einrichtungen essen. Und da passiert Folgendes, nicht selten. Ich mache auch mal da ein Beispiel, eine Situation. Da ist ein Kind, was eben zusammen mit seinen Freunden an einem Tisch sitzt und isst. Die 4 Freunde machen sich über die Schale mit den Erdbeeren her, finden das herrlich, ja, lieben diese Erdbeeren, essen die mit Genuss, ja, aber das eine Kind hat noch nie im Leben Erdbeeren gegessen, ja, kennt die Erdbeeren nicht. Und jetzt ist es so, dass dieses Kind aufgrund der Entwicklungsaufgabe Imitationslernen, Beobachtungslernen, ja, hingeht und sich überlegt, Mensch, ich würde so wahnsinnig gerne, ja, in die Runde der erdbeeressenden Freunde dazugehören. Das scheint ihnen Spaß zu machen. Die haben Genuss dabei, denen geht's gut. Also geht das Kind hin und springt quasi über seinen Schatten und nimmt die Erdbeere und steckt sie in den Mund. Würde man denken, ja super, toll, was du da leistest. Dann kann es aber passieren, dass gleichzeitig das biologische Programm sagt, halt, Erdbeeren kennst du nicht, sei vorsichtig, die könnten wahnsinnig giftig sein. Ja? Also passiert es manchmal, dass das Kind es einfach wieder ausspuckt. Und da ist man manchmal verwundert, weil man so denkt, Mensch, du hattest gerade so einen wahnsinnigen Spaß daran, ja, dir das in den Mund zu stecken und plöpp kommt es aber wieder raus. Ganz besonders gut erzogene Kinder, die horten das auch schon mal so hier in den Backentaschen. Und da hilft es doch ganz gut zu sagen, hey komm, spuck's aus und dann ist die Sache gut. Ja, auch hier braucht es seine Zeit, bis dass die Kinder eben die Welt der Lebensmittel in Sicherheit eben erstmal sich erobern. Ja, und das letzte Programm ist so, dass Kinder immer mal wieder nach einer Zeit, wo sie etwas gegessen haben, wirklich ganz klar für sich entscheiden, ich will das nicht mehr essen, ich habe das noch nie gegessen, ich mag das nicht. So, und man hat was völlig anderes beobachtet. Man hat gesehen, okay, dieses Kind isst seit Monaten jeden Morgen, weiß ich nicht, ein Käsebrot oder jeden Morgen ein Müsli und findet das super lecker und von heute auf morgen sagt es nein. Da geht eben die Biologie hin und sagt, sieh mal zu, dass du dir was Neues suchst. Sieh zu, dass du dir Lebensmittel suchst, ja, die eben dich mit neuen Nährstoffen versorgt. Aber Kinder können das nicht formulieren und dann sagen sie ganz oft, okay, ich will das nicht mehr, ja, und lassen das dann eben komplett weg. Das kommt bei uns komisch an, weil wir uns das nicht vorstellen können, ist aber eben aus kindlicher Sicht in dem Alter absolut verständlich. Was brauchen also Kinder, damit es ihnen gelingen kann, in jedem Esszimmer von Anfang an selbstbestimmt, vollwertig und genussvoll essen und essen lernen zu können? Sie brauchen persönliche Beziehungen, insbesondere verlässliche Beziehungen. Im Laufe des Lebens, und das hatte ich ja eben schon gezeigt, essen wir ja nicht nur in einem Esszimmer. Und das ist etwas, was sicherlich in den letzten Jahrzehnten eher neu ist. Früher aßen die Kinder doch zu Hause. Also unsere Kinder waren nicht über Mittag in der Kita, sondern es war ganz klar, dass die um 12 Uhr nach Hause kamen. Das heißt also, die Mahlzeiten waren ausschließlich eben zu Hause. Aber heute haben viele Kinder von wirklich jung an eben unterschiedliche Esszimmer. Das bedeutet also, es gibt das Kita-Esszimmer, es gibt das Esszimmer eben zu Hause. Ja, und irgendwann kommen sicherlich auch noch andere Esszimmer eben hinzu. Wir schauen uns das Kita-Esszimmer an, weil das ist ja das, worum es heute geht. Um wen geht es dann ganz genau? Ich hatte ja eben schon gezeigt, ja, im Laufe des Lebens verändert sich da sehr viel. Wir haben eben im Prinzip drei beziehungsweise vier verschiedene Altersgruppen. Also, wir haben Kinder im zweiten Lebenshalbjahr. Das dritte Lebenshalbjahr, das ist so quasi meine besondere quasi Altersgruppe, wo ich immer denke, hey, das sind Kinder, die sind zum Teil schon auf Kita und Familienernährung, zum Teil aber noch gar nicht. Also da muss man auch noch mal so ein bisschen genauer schauen. Dann haben wir die anderthalb bis vierjährigen und die vier bis sechsjährigen. Wir haben lauter Übergänge und wir haben sensible Phasen. Wir haben Unterschiede in der Verdauungsphysiologie, in der Kognition, in der Augen-Hand-Mund-Koordination, in der Motorik, in allgemeinen Entwicklungsaufgaben, Selbstbildautonomie, im Mut, in der Zurückhaltung und auch in der Angst. Von was sprechen wir? Essen und Essen lernen. Und das ist das Besondere an diesem Thema. Hier müssen Kinder schon etwas richtig gut können, bevor sie es lernen. Ja, weil ohne Essen geht das leider nicht. Essen und Essen lernen, auch in der Kita aus systemischer Sicht, ein Thema der Beziehung des Kindes, und zwar einmal zu sich selbst, zu den Lebensmitteln, zu den Menschen, mit denen es isst, und zu den Menschen, von denen es das Essen lernt. Ich habe hier mal ein Dreieck aufgezeichnet und da sehen Sie hier unten das Kind und das Essen. Wenn es darum geht, dass ein Kind eine gute Beziehung zum Essen aufbauen sollte, dann geht das nur, wenn die begleitenden PädagogInnen eine gute Beziehung zum Kind haben und wenn die begleitenden PädagogInnen eine gute Beziehung zum Essen haben. Nur dann kann das funktionieren. Und für die Beziehung sind immer die Erwachsenen verantwortlich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann fühlt sich denn eigentlich eine Beziehung gut an? Eine Beziehung fühlt sich dann gut an, wenn wir eine Balance haben zwischen der Autonomie und der Verbundenheit. Die Autonomie, die schenken Sie als PädagogInnen den Kindern in der Begleitung beim Essen, indem sie ihnen vertrauen. Sie vertrauen darauf, dass diese sich von dem Angebot, was dort ist, das Richtige nehmen. Und die Verbundenheit, die schenken sie den Kindern eben im Bereich der Begleitung des Essens, indem sie glaubwürdig sind. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass eben, wenn sie mit den Kindern zusammen essen, dass eben sie als pädagogische Esser, aber auch sie als privater Esser möglichst stimmig sind. Wenn aber der private Esser vom pädagogischen Esser weit entfernt ist, dann ist das für die Kinder ganz bestimmt nicht eben glaubwürdig. Ja, so kann also Verbundenheit überhaupt nicht entstehen. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, die Beziehungen für eben die Begleitung. Das kindliche intuitive Essverhalten wird auch bestimmt durch selbstbestimmte, ermöglichte Erfahrungen. Schauen wir auf die Erfahrung. Wir wissen bei Kindern, dass es wiederholte Kontakte braucht mit einem und demselben Lebensmittel. Und diese wiederholten Kontakte, ja, manchmal liest man, es sind 10, manche sagen 20, andere sagen 30, es sind auf jeden Fall viele. Das kann man so sagen. Und diese wiederholten Kontakte sollten möglichst mit allen Sinnen gemacht werden und eben mit positiven Gefühlen bzw. guten Erfahrungen oder auch Erlebnisse. Denn alles das, was wir mit positiven Gefühlen tun, da fühlen wir uns hingezogen, da sind wir konzentriert und motiviert und da entstehen wieder gute Gefühle, also Genuss. Diese wiederholten Kontakte sind keine Geschmackskontakte, sondern das sind Sichtkontakte, Hörkontakte, Fühlkontakte, Riechkontakte und der Geschmackskontakt ist der allerletzte Kontakt. Und daraus wird ganz deutlich, dass der gute alte Satz, bevor du nicht einmal probiert hast, kannst du nicht sagen, dass es dir nicht schmeckt, der ist von anno dazumal. Kein Kind muss probieren, aber alle Kinder dürfen sich mit allen Sinnen mit dem Essen ausprobieren. Das heißt, sie ermöglichen den Kindern in der Begleitung, ja, dass die Kinder mit den Lebensmitteln flirten können. Ein Flirt ist unverbindlich, der läuft über die Augen. Und ob aus einem Flirt eine Verabredung wird, weiß man nicht. Aus einer Verabredung ein Kennenlernen, vielleicht aus einem Kennenlernen ein Schätzenlernen und vielleicht eine lebenslange Liebe, keine Ahnung. Ja, wir motivieren sehr häufig, manchmal sogar auch unter Druck, dass die Kinder schon vor dem Flirten küssen. Das kann ich hier so als gute katholische Kölnerin auf gar keinen Fall unterstützen. Das wäre indiskutabel gewesen, zumindest früher. Ja, also von daher ganz, ganz wichtig, das läuft nicht über den Geschmack. Das ist erst bei Erwachsenen so. Da gibt es diesen Satz, dass wir die Dinge mögen, weil wir sie so oft gegessen haben. Das gilt aber nicht für Kinder. Ja, das heißt also, die brauchen über die anderen Sinne den Kontakt. Das kindliche intuitive Essverhalten wird bestimmt durch glaubwürdige, durch geleistete Erziehung. Und hier gibt es auf der einen Seite die Vorgabe der Erwachsenen, also wann es was gibt, was es gibt und wie es etwas gibt. Und die Kinder entscheiden, ob und wie viel sie davon essen müssen. Und wir haben hier ganz klar die Mitbestimmung der Kinder verortet. Das heißt also, je nachdem durchaus auch in den Einrichtungen zu Hause, dass eben überlegt wird, hey, da gibt es mein Lieblingsessen oder sowas, dass die Kinder etwas mitbestimmen. Aber dennoch haben da die Erwachsenen quasi die Verantwortung für, ja, gesundheitsförderliches Angebot. Und die Kinder haben hier die klare Selbstbestimmung. Also für beide Parteien gilt, ein Nein ist ein Nein. Ich habe hier zum Thema Esserziehung ein paar Dinge mal zusammengefasst. Das heißt, wir haben Freude beim am gemeinsamen Essen. Wir sind klar, transparent und glaubwürdig in unserem Verhalten. Wir vertrauen den Kindern darin, ob und wie viel sie von was essen möchten. Wir versüßen das Leben und nicht das Essen und wir trösten mit Worten und Fürsorge. Wir animieren zum Flirten, wir unterstützen das Essen mit allen Sinnen, wir geben Zeit und Raum für Entwicklung und wir akzeptieren jedes Verhalten. Viel Mut, Mut, weniger Mut und Zurückhaltung und unterstützen die Freiwilligkeit. Wir schließen Vereinbarungen und halten uns an diese. Ich habe hier mal ein paar Ideen, ein paar Vereinbarungen für den Essalltag zusammengeschrieben. Das wäre zum Beispiel regelmäßige Essenszeiten. Das heißt also nichts anderes, als dass zwischen zwei Mahlzeiten eben eine essensfreie Zeit ist. Also eine Mahlzeit hat die Eigenschaft, ja, dass sie einen Anfang und ein Ende hat. Und zwischen zwei Mahlzeiten liegt mindestens zwei, lieber 2,5 Stunden Essenspause. Es wird gemeinsam gegessen, ohne wenn, dann, also es wird gegessen, ohne zu erpressen. Es gibt eine freie Wahl, also die Kinder nehmen sich selber ein Essen. Natürlich gibt es Kinder mit Unverträglichkeiten, anderen Krankheiten oder auch aus religiösen Gründen, aber da sollte es möglichst so abgestimmt sein, dass es für die Kinder erstmal augenscheinlich wirklich auch ein sehr ähnliches Essen ist. Es gibt ein buntes Angebot und es gibt immer ein Ankerlebensmittel. Und das Ankerlebensmittel ist am allerbesten das Vollkornbrot. Das heißt also, es gibt auf dem Tisch ein Körbchen mit aufgeschnittenem Vollkornbrot und einfach frisches Brot ohne Belag, ohne etwas. Das heißt also, wenn ein Kind da nichts findet von dem, was es da im Angebot ist, dann kann es hingehen und das Brot essen. Damit ist es gesättigt und eben auch versorgt. Das läuft in ganz vielen Einrichtungen immer wieder sehr gut. Viele Kinder entwickeln Mut, wenn sie erstmal ein kleines bisschen Brot gegessen haben, dass sie auch an was anderes drangehen. Weil manchmal sind sie so hungrig, ja, dass vor lauter Hunger eben der Mut fehlt, an etwas dran zu gehen, was ihnen noch nicht so vertraut ist. Ja, abgestimmtes Portionieren, also die Kinder nehmen sich selber etwas auf ihren Teller, ja, und das mit den Tischmanieren jeder so gut wie er kann. Schauen wir auf das Setting Mahlzeit in der Kita, wodurch auch das kindliche intuitive Essverhalten bestimmt wird. Essen in der Kita ist mehr als Sattessen und es ist an Mahlzeiten gebunden. Und wenn Menschen sich zu einer Mahlzeit treffen, dann passiert mehr, als auf den Tellern zu sehen ist. Mahlzeit in der Kita, wie ist eigentlich die Situation? Die Kinder haben Hunger und jedes ist lernend. Die Eltern essen virtuell mit. Die Pädagoginnen haben Hunger, bieten das Essen an, essen pädagogisch mit. Und die Hauswirtschaft kocht das Essen und isst nicht mit. Also daran erkennt man schon, wie komplex die Situation ist. Wir haben ein Ziel, dass das Kind selbstbestimmt, vollwertig, genussvoll, im gelingenden Ton essen und essen lernen kann, eine gute Beziehung zum Essen und zu den Menschen, mit denen das Kind isst, aufbaut. Selbstbestimmt, um das nochmal hier zu definieren, die Wahl hat, eine Entscheidung zum selbstgewählten Zeitpunkt zu treffen. Jedes Kind darf sich mit allen Sinnen ausprobieren, aber kein Kind muss probieren. Selbstbestimmt ist wichtig, weil Kinder möchten selbstbestimmt Erfahrungen machen und das sind diese, die nachhaltig sind. Vollwertig, gesundheitsförderlich, frisch, bunt, vorwiegend pflanzlich, umweltbewusst, nachhaltig und genussvoll, das heißt von der Vorfreude über die Anspannung zur Zufriedenheit. Diese drei Dinge werden zeitgleich gestillt. Schauen wir uns einmal die Bedeutung einer Mahlzeit an, weil hier haben wir vier unterschiedliche Bedeutungsfaktoren. Einmal ganz klar, physiologisch, es geht darum, den Hunger zu stillen und die Energie- und Nährstoffbilanz auszugleichen. Aber auch sozial, Gemeinschaft stiften, Regeln und Normen lernen. Psychisch, das Bedürfnis nach Sicherheit, Zugehörigkeit, Liebe, Wachstum und Wertschätzung werden befriedigt. Und pädagogisch, Es geht hier um Essen lernen. Es geht aber auch um eine Bildungszeit, Vermittlung von Esskultur, Herkunft von Lebensmitteln, Wert und Zubereitung von Lebensmitteln. So ist eine Mahlzeit primär ein Sättigungsort, bietet ein ansprechendes, buntes, altersgerechtes und gesundheitsförderliches, vollwertiges Angebot mit einem ausgewogenen Nährstoffmuster an Makro- und Mikronährstoffen. Ist dann auch ein Gemeinschaftsort. Es wird Gemeinschaft, Wertschätzung, Wohlwollen, Mitbestimmung und Selbstbestimmung gelebt, gelacht, diskutiert, geträumt und sich miteinander auseinandergesetzt. Es gibt ein abgestimmtes Angebot für alle und das Gefühl entsteht, ich bin eine, ich bin einer von wir. Ist dann auch ein Beziehungs- und Kommunikationsort, an dem jeder jeden mit seinen Bedürfnissen sieht und gesehen wird, an dem gesprochen und zugehört wird, an dem Hilfe gegeben und angenommen wird, an dem Autonomie und Verbundenheit gelebt wird und Entwicklung im eigenen Tempo möglich ist. Ist dann auch ein Lernort, der die Struktur des Tages überschaubar macht, an dem die Herkunft und der Wert der Lebensmittel von Bedeutung ist, an dem jeder von jedem auf allen Ebenen essen lernt, an dem Esskultur gelebt wird und Bildung erlebt, erfahren wird. Also eine pädagogische Mahlzeit sättigt den physiologischen Hunger und den emotionalen Hunger. Und dann ist es so, dass die Kinder auch wirklich satt werden. Hand in Hand, wer übernimmt also dann was? Die PädagogInnen sind die ExpertInnen für die Selbstbestimmtheit. Das ist ihr Thema. Die Hauswirtschaft sind die ExpertInnen für die Vollwerternährung, also für das Angebot. Und für den Genuss sind beide verantwortlich. Also die PädagogInnen und die Hauswirtschaft, die einen in der Begleitung und die andere eben in einem bunten, appetitlichen, guten Angebot. Aber auch durch dieses Miteinander vernetzen. Ja, und die Eltern sind ganz, ganz wichtige Player in diesem Bereich, weil das sind diejenigen, die eben auch mit dem Kind immer wieder in Kontakt sind, die mit den PädagogInnen in Kontakt sind und auch mit der Hauswirtschaft, sodass sie da auch zum Genuss eben beitragen können. Und wenn es das ist, dass der Speiseplan morgens eben wirklich auch so gelesen wird, dass er eben, also den Kindern vorgelesen wird, dass er für die Kinder wirklich sich besonders anhört, ja, oder attraktiv anhört. Manchmal erlebt man da andere Dinge. Ja, mit Kindern essen, Momente gelingender Beziehung. Ich bedanke mich für das Zuhören und stehe wirklich offen oder warte auf Ihre Fragen, die da kommen. Ich denke, Frau Höfert, Sie haben die wahrscheinlich schon geklustert.
Ja, es war, vielen herzlichen Dank erst einmal für den Beitrag, für alles, was Sie erzählt haben, Frau Göttchen. Ich finde es immer wieder sehr einfach gut, Ihren Zugang, so diese Sicht der Kinder mit reinzunehmen, dieses Zusammenspiel der Pädagoginnen, der Hauswirtschaft, Küchenleiter, wer auch immer eben kocht und des Kindes und so weiter, also das alles so miteinander im System wirklich wahrzunehmen und wie man da miteinander kommuniziert und aufeinander Acht geben sollte auch und eben dann auch vielleicht Probleme oder Sachen eben vermeiden kann. Also finde ich immer wieder sehr gut. Vielen Dank
für den
Vortrag. Es ist sehr ruhig gewesen im Chat, was die Fragen angeht, aber eine Frage ist schon da und ich denke, jetzt kommen vielleicht die ein oder anderen Fragen noch rein. Eine Frage war von einem Team, die miteinander zuhören, zuschauen, und zwar geht es darum, wenn Kinder kein Sättigungsgefühl haben, was die Betreuer zumindest vermuten, wie man denn dann mit einer Esssituation umgeht, wenn Kinder vielleicht teilweise bis zum Erbrechen essen würde, wenn man sie essen lässt, entscheidet dann trotzdem das Kind selber oder wie geht man mit so einer Situation um? Ist was sehr Spezielles, denke ich. Und trotzdem, vielleicht haben Sie ja da schon Erfahrung gemacht damit. Mhm.
Ja, okay, gut. Also, das Erste ist, die Kinder haben alle ein Sättigungsgefühl. Das ist etwas, das ist ganz, ganz selten, dass ein Kind auf die Welt kommt, wo das Hunger und Sättigung nicht funktioniert. Aber das ist eigentlich etwas, das ist das, was wir können, wenn wir auf die Welt kommen, Hunger und Sättigung. Dass es manchmal da auch schon schlechte Angewohnheiten gibt, das kann durchaus sein. Unser Magen ist so ein Gewohnheitsorgan, das könnte möglich sein. Wenn man ein Kind hat in der Einrichtung und dieses Kind isst und isst und isst, dann ist eigentlich die allererste Frage, die man sich stellen sollte, wofür ist das gut? Wofür ist das gut, dass das Kind immer weiter isst, auch wenn es sogar die Erfahrung macht, dass es irgendwann sogar das Essen wieder loswerden muss, ja, auf dem nicht natürlichen Weg, sage ich jetzt mal, ja, dass das Kind immer weiter isst. Weil für irgendetwas wird das gut sein, das hilft dem Kind auf irgendeine Art und Weise. Und ganz oft ist das so oder liegt das daran, dass das Kind eben eine Sache in der Kita oder auch mehrere Dinge in der Kita noch nicht so gut kann. Aber essen kann das Kind sehr, sehr gut. Und dann geht das Kind hin und isst einfach weiter, um einfach diesen Prozess herauszuzögern, eben etwas zu tun zu müssen, was eben noch nicht so gut gelingt. Also, ich mache mal ein Beispiel, da ist ein Kind und die Schlafensituation in der Kita, davor hat dieses Kind einfach auch noch wirklich, ja, noch vielleicht sogar auch Ängste sogar, aber ist diesem Kind nicht angenehm. Dann ist es so, dass das Kind hingeht und sagt, Essen kann ich gut, das gelingt mir, ich esse einfach weiter und in meiner Vorstellung passiert dann die Schlafensituation nicht. Oder danach ist eine Spielsituation, wie zum Beispiel die Bauecke. Da bin ich auch noch unsicher. Oder ich bin unsicher auf dem Spielplatz, im Draußenspiel. Oder insgesamt ist da gerade eben mit meinen Sozialkontakten eben ein Thema. Kinder tun die Dinge, die sie gut können, wenn da etwas ist, was ihnen noch nicht so gut gelingt. Und dann bleiben sie einfach beim Essen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man immer im Kopf haben sollte. So, das andere ist, wie geht man damit um? Wenn das, ich hatte eben gesagt, die Erwachsenen bestimmen was, wann, wie. Das bedeutet, dass eben von Wasser, von Gemüse und Obst, Getreide, Hülsenfrüchten und Kartoffeln ist immer ohne Ende zu essen da. Davon können die Kinder so viel essen, wie sie wollen. Aber Milch- und Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier, Nachspeisen, davon ist nur ganz, ganz wenig da. Also das, was gerade wirklich die eine Portion ist. Also sie haben 20 Kinder in der Gruppe und dann gibt es auch nur 20 ganz kleine Stückchen Fleisch. Mehr ist nicht da. Aber Gemüse ist ohne Ende da. Kartoffeln und Reis und Nudeln. Das heißt also darüber, bleiben wir in so einem gesundheitsförderlichen Maß. Also das Kind kann gar nicht mehr Fleisch essen oder es kann auch nicht zu viel Nachtisch essen, weil es einfach nicht da ist. Von daher ist mir immer so wichtig, dass die Erwachsenen das Angebot eben bestimmen. Ja, und manchmal kann man auch mit der Zeit eben spielen, dass man eben sagt, bei uns hat eine Mahlzeit 30 Minuten. Ja, und da hilft manchmal so da eine kleine Sanduhr, dass das Kind weiß, okay, das läuft jetzt durch, bis dahin bin ich fertig, weil dann hören wir auf mit dem Essen, dann ist das Ganze eben gut. Was man nicht machen sollte, ist dem Kind das Essen wegnehmen oder hingehen und zu sagen, auch wenn das Kind übergewichtig ist, du darfst nur zwei Teller essen oder nur einen Teller essen, du hörst jetzt auf zu essen. Weil, so wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Mehressen ist nichts anderes als eine Lösung. Das Kind hat für sein Problem eine Lösung gefunden. Und in dem Moment, wo sie das unterbinden, ja, hat das Kind keine Lösung mehr für sein Problem. Ja, also von daher steht das Kind dann da und weiß nicht, wie es damit umgehen kann. Und das ist natürlich für das Kind, was ja wirklich da auch noch hilfloser ist, ja, sicherlich nicht angenehm. Also von daher ist es entscheidend, die erste Frage, wofür ist das gut? Und meistens kommt man dahinter.
Ja, danke.
Gerne.
Es kam noch eine andere Frage jetzt gerade. Was meinten Sie, das Essen mit Energie anzubieten? Also Gemüse, sagen wir so, oder? Da haben Sie das.
Genau, das Gemüse. Also Gemüse ist nicht energiereich. Aber wenn man zum Beispiel das Gemüse in der Bolognese-Soße hat, da kann ich relativ wenig Fleisch haben, aber viel, viel kleingeschnittenes Gemüse, dann wird es in der Regel gut gegessen. Oder in einem Eintopf. Oder ich habe es mit in so einem Pfannkuchen mit drin oder sowas. Ja, dann ist das gut. Aber einfach nur so, ich sage jetzt mal, gedämpftes Gemüse pur, ist für viele Kinder uninteressant, weil es überhaupt nicht die Information für Sättigung hat. Bei Frischkost ist das übrigens anders. Also wenn es darum geht, so Möhrensticks oder Tomaten, kleine Kirschtomaten oder Gurke oder Paprika zu essen. Das essen ganz viele Kinder richtig, richtig gerne, weil sie hier niemals den Anspruch haben, satt werden zu wollen, sondern das essen sie, weil das Spaß macht, weil es kracht und weil es bunt ist. Und so wird es also zumindest bei uns auch mittlerweile schon verkauft als Knabbermöhren und Snacktomaten. Ja, also der Versorgungsaspekt ist da ganz weit weg. Ja, also, und das sehen wir ganz oft, dass die Kinder eine ganze Zeit lang das Gemüse eher frisch und roh essen, in Stickform und nicht gegart.
Ja. Gut, andere Frage war, die Pädagoginnen würzen ihr Essen oft einmal nach und ob das für Kinder, die 3 bis 6 Jahre, also Kindergartenalter ist, wenn die das auch möchten, ob sie ihnen das auch geben sollen, ihnen das auch zugestehen sollen oder ob
ja.
Man sagen soll.
Mhm. Auf jeden Fall, also entweder alle oder keiner. Das ist relativ einfach. Da sind wir bei diesem Thema der Glaubwürdigkeit, ne, was ich eben angesprochen habe. Und vielleicht kann man es ja so machen, dass es eben nicht nur Salz ist, was eben wirklich am Tisch steht, sondern vielleicht gibt es auch eher ein Kräutersalz, wo sehr, sehr viel mehr Kräuter drin sind. Das kann man ja sich auch vielleicht mal selber mischen. Ja, so, dass das eben über oder irgendwie mit gerösteten Nüssen, die fein vermahlen sind. Also, dass man darüber nochmal eben mehr Geschmack dran bekommt. Mhm. Weil zu viel Salz, da sollte sich keiner dran gewöhnen. Das ist ja für die Erwachsenen genauso, sage ich jetzt mal, schlecht, hört sich immer nicht so gut an, wie für eben die Kinder. Das ist ja kein Unterschied. Ja, so, und was man vielleicht da noch unterstützen könnte, wäre wirklich dieses erstmal gucken, ob ich es brauche. Also wenn die das zumindest abgucken könnten. Aha, da ist jetzt eine Pädagogin, ein Pädagoge, der isst und schmeckt und sagt, also hier könnte ich noch Pfeffer gebrauchen, dann wird es mir noch besser schmecken. Okay, dann wissen die Bescheid. Ja, und nicht dieses, ich würze gleich. Weil mir klar ist, dass das hier nicht so schmeckt, wie ich es gerne esse.
Okay. Dann war noch eine Frage, wie viel Ausweis zur Jause braucht. Also bei uns in Vorarlberg heißt die Vormittagsmahlzeit Jause bei den Kindern. Was muss denn da dabei sein? Sie haben jetzt viel von der Mittagsverpflegung geredet. Dann nochmal so eine Frage zum Thema Jause. Was wäre Ihnen da wichtig? Worauf achten Sie da?
Also wird die bei Ihnen in der Regel mitgebracht von zu Hause oder ist das etwas, was eben gestellt wird in den Einrichtungen?
Es ist unterschiedlich, also in den Spielgruppen und Kleinkindbetreuungen 1 bis 3 Jahre, da wird es oft von der Einrichtung zur Verfügung gestellt, miteinander zubereitet auch vor Ort. Und in den Kindergärten ist es häufig so, dass die Eltern mitbringen. Also da gibt es eher wenige, die das in der Einrichtung anbieten.
Mhm. Ja, okay. Also erstmal vom Setting her auch möglichst gemeinsam essen. Ja, das fände ich ganz schön, wenn das nicht eben so verschwimmt. Also bei uns ist es sehr häufig so, dass das so sehr, sehr offen ist und dass manche Kinder eben dann noch um 10:30 eben ihr zweites Frühstück einheben und dann gibt es aber um 11:30 schon Mittagessen und dann haben sie da gar keinen Hunger mehr. Also oder noch keinen Hunger. Also das fände ich schon mal ganz wichtig, gemeinsam. Und dann haben wir ganz klar immer wieder eine Komponente mit komplexen Kohlenhydraten, also ein Vollkorn, ja, ob jetzt in Form von Brot oder Flocken oder Knäckebrot oder Cracker und irgendwas an frischem eben an Gemüse und Obst. Ich finde immer sehr, sehr wichtig, dass wenn die Eltern das auch mitbringen, dass man durchaus da die Eltern eben auch mal drauf anspricht, je nachdem, und sagt, nicht zu viel. Viele Eltern geben ihren Kindern viel zu viel mit, was gar nicht machbar ist für die Kinder. Ja, lieber kleine Döschen, dass die das Gefühl haben, okay, ich kann das auch schaffen, das zu essen. Und möglichst appetitlich. Auch das erlebe ich. Ich bin ja häufig auch in den Einrichtungen, dass eben wirklich dann so eine Dose, wenn die einmal so durch diesen Rucksack rumgeruckelt ist und in der Kita oder auch in der Schule ankommt, dass es nicht appetitlich ist mehr. Ja, dann geht dann das Brot auf und dann kommt die Butter an die Trauben dran oder sowas. Und das ist etwas, das haben die Kinder nicht gerne. Ja, also dass man es vielleicht wirklich in zwei kleine oder drei kleine Döschen reingibt. Ja, und ich denke mal, das ist von der Einrichtungsleitung, muss das natürlich eben dann kommen, gemeinsam mit eben zusammen natürlich erstellt, dass es eben zuckerfrei ist.
Was heißt für Sie zuckerfrei?
Also, dass eben keine gesüßten Joghurts, keine Süßigkeiten eben mit dabei sind.
Genau.
Das geht ja auch. Keine Riegel.
Also, ich höre manchmal auch, dass es eben. Ja, da auch ganz viele verschiedene Empfehlungen und sonst was gibt und die Pädagoginnen oft verunsichert sind oder es ist auch schon manchmal mehr, Apfel ist für Kind auch total schlecht oder irgendwie sowas.
Nein. Also
eben bei Ihnen geht zuckerfrei, auch dieser zugesetzte Zucker einfach.
Freier Zucker. Genau. Ne? Das ist das Thema freier Zucker. Ich hätte auch gar kein Problem, wenn die Kinder eine Dattel dabei hätten. Also ich finde, das ist absolut in Ordnung. Und das Obst, also für kleine Kinder ist rohes Gemüse zu essen, frisches rohes Gemüse zu essen, oftmals noch schwer, ja, weil einfach die Zähne noch nicht eben so gut kauen können oder auch noch oft nicht da sind, ja. Aber Obst geht oftmals sehr viel besser und es ist doch viel besser, sie essen Obst, als sie essen kein Obst oder sie essen Kekse.
Genau. Also, ja, ich wollte es bloß von Ihnen bestätigen.
Ja, sehr gut.
Eine Frage war noch, es kommt noch eine zweite rein, Moment, vielleicht die schaffen wir noch, bevor wir in die Pause gehen. Wenn Kinder nur leere Nudeln essen, also Nudeln ohne alles, kann man ihnen dann 5 Nudeln anbieten und sie auf das bunte Angebot auf dem Tisch hinweisen? Kann man das machen? Ist das gut?
Nein, würde ich gar nicht machen. Die essen die Nudeln. Das ist in unseren Köpfen der Erwachsenen, dass Nudeln Soße brauchen. Nudeln brauchen keine Soße. Nudeln kann man einfach essen. Fertig.
Und wenn es einfach nur Nudeln isst oder nur das leere Brot, dann isst es das jetzt einfach mal. Und wenn das eine Woche geht und nächste Woche isst es dann mit Aufstrich und das nächste Mal mit einer Soße die Nudeln, dann ist das gut und das nächste Mal wieder ohne, oder?
Viel genau. Das ist, also mir ist hier an der Stelle eigentlich nur eine einzige Sache wichtig. Und das ist eben wirklich die Wortwahl. Ich möchte gerne, dass es einfach von den begleitenden Erwachsenen heißt, das Kind isst Nudeln. Nicht nur Nudeln oder nur Brot. Ja, damit bewerten wir schon gleich wieder was, als sei das nicht gut. Ja, in ganz, ganz vielen Ländern dieser Erde ist gar nicht was anderes da. Die würden sich freuen, wenn überhaupt irgendwie Soße oder Belag da wäre. Ja, die essen Brot und Brot ist ein wertvolles Lebensmittel. Ja, so. Und da finde ich immer unsere Formulierung nur gleich bewerten. Das heißt, dir fehlt hier was. Ja, und ich finde einfach klasse, hey, du isst Brot. Super. Wunderbar. Und wenn ich das erstmal unbewertet da stehen lasse, dann kann aus dem auch was entstehen. Aber wenn das Kind immer erfährt, dass es defizitär ist an der Stelle, ist es schwierig, den ersten Schritt zu gehen.
Ich meine, ich denke, das kommt sicher viel daraus. Wir sagen ja, und das ist halt immer mit diesen allgemeinen Empfehlungen, diese Schwierigkeit, es sollte jedes Mal Obst und Gemüse dabei sein bei jeder Mahlzeit und da und dort. Und wenn das Kind eben nur Nudeln und dann nur Brot isst und nur dieses und jenes und dann die Eltern oder eben auch die Pädagogen halt in diese Rolle kommen, ich bin verantwortlich eben, was das Kind isst, was ich dem Kind anbiete, was tue ich denn jetzt? Das Kind isst kein Gemüse. Wir kommen ja später in Ihrem zweiten Teil, denke ich, auch nochmal speziell da drauf. Von daher, vielleicht müssen wir gar nicht jetzt zu viel wegnehmen. Jetzt. Aber ich denke, das ist halt oft so diese Sorge dahinter, oder? Eben, es ist ja nur das. Ist es wirklich ausreichend versorgt, das Kind, wenn das Tag um Tag nur die Nudeln nur das Brot ist.
Genau. Also das ist das Kind. Das Kind ist schon ziemlich gut versorgt, wenn es Nudeln isst, was natürlich da eine Grundvoraussetzung ist. Und das hat was damit zu tun, was die Erwachsenen sich von Anfang an überlegt haben und was sie vor allen Dingen selber tun, dass das Vollkornnudeln sind.
Zum Beispiel. Genau.
Oder auch Vollkornbrot. Ja, und da habe ich jede Menge an Nährstoffen. Mir fehlt das Vitamin C. Ja, da bin ich, das ist mir klar. Aber alle essen irgendwie ein Äpfelchen oder eine Traube oder ab und zu mal eine Banane oder sonst was. Also oft wird nur geguckt auf das, was das Kind nicht isst, anstatt mal zu schauen, was das Kind alles isst.
Ja, genau. Also es ist eigentlich auch oft, dass dann Eltern sagen, ja, die essen ja gar kein Obst und Gemüse und meistens ein, zwei, drei Sachen essen sie schon. Ja. Die essen ja die Riesenmengen und so weiter, aber sie tasten sich heran an diese Lebensmittelauswahl und ich denke, darum geht es.
Genau.
Ich möchte die Pause nicht zu sehr kürzen. Es sind noch zwei Fragen zum Thema Butter. Ich denke, für die Butter legen Sie auch eine Hand ins Feuer oder halt sagen, die geht, sollte ja dabei sein. Oder? Die machen wir nicht schlecht. Und kommt es auch wieder auf die Menge und so weiter natürlich an und die Abwechslung und auch die Geburtstagsjause, von wegen, dass es auch mal Kuchen geben darf. Ich denke,
ja, natürlich.
Und da kann man auch variieren, welchen Kuchen, dass es nicht der Fertigkuchen nur ist, sondern vielleicht mit eben Apfel, Zucchini, Karotten, keine Ahnung, irgendwas auch mal drin. Und das ist, ich höre manche Pädagogen, die dann sagen, ja, wir haben jede Woche einen Geburtstag bei uns und jedes Mal gibt es die klassische Sachertorte, die halt gehaltvoll ist und dann gekauft und uns nicht schmeckt und dass man dann auch Alternativen findet zum Kuchen, ist wahrscheinlich auch eine gute Idee. Aber
auf jeden Fall.
Genau. Und noch, wenn Kinder sich selbst das Essen, Mittagessen schöpfen, wie sollen sie dann von dem Geschöpften essen? Das ist auch ein Lernprozess, würde ich sagen, oder? Dass sie lernen.
Ja, also es gibt ein ganz, also Kinder wissen noch nicht, wie viel sie brauchen. Also wie viel Essen sie brauchen, um ihr quasi Loch im Bauch zu füllen. Und sie können auch nicht erkennen, ob etwas sehr sättigend ist oder ob es nicht so sättigend ist, was wir erkennen würden. Ne? Zwei Kartoffelsalate, der eine mit Mayonnaise, der andere mit Brühe. Da wissen wir genau, von welchem wir mehr nehmen können. Aber das weiß ein Kind eben noch nicht. Aber es gibt eine, finde ich, gelungene Möglichkeit, das eben da die Kinder zu unterstützen. Und das ist mit der Ein-Löffel-Vereinbarung. Das heißt, beim ersten Mal, wenn eben ich mir was nehme, von den Dingen, von denen ich mir nehmen möchte, nehme ich einen Löffel. Mhm. Ja, so, und dann kann ich austesten, ja, wie sättigend das ist, aber ich kann auch austesten, vielleicht kennt das auch jeder von Ihnen, so dieses Gefühl von eben, das schmeckt lecker, aber das ist so ein Geschmack, von dem kann ich nicht zu viel essen. Ja, so, und dann war gut, dass das nur ein Löffel ist, da würde ich niemals mehr einen zweiten nehmen. Ja, so, weil es einfach vom Geschmack zu intensiv war oder nicht so ist, dass man davon mehr isst. Ein-Löffel-Vereinbarung, das hilft, weil dieses Abschätzen, wie viel brauche ich, um mich zu sättigen, ist etwas, da brauchen Kinder ganz lange für und übrigens die meisten Erwachsenen können es auch nicht.
Ja, da ist was dran.
Okay. Ja?
So würde ich mal alle Teilnehmer und auch uns in eine bisschen